Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Gelassenheit bei der Pudel und der Kern. Und heute sage ich auch hallo und herzlich willkommen, Klaus Brinkbäumer.
Hallo, Herr Liebold, grüße Sie.
Und ich will natürlich auch den Albert nicht vergessen. Hi, Albert.
Hallo.
Ja, wir wollen uns heute über das Thema Abschiede unterhalten. Der Hintergrund ist, dass der Klaus Brinkbäumer, über den ich kurz einführen werde, ein sehr spannendes, auch sehr berührendes Buch geschrieben hat, über die großen Abschiede im Leben, die uns unweigerlich alle erreichen. Es ging bei ihm in seinem Leben um 7 Jahre des Loslassens und Wiederfindens, was der Untertitel des Buches ist. Aber Herr Brinkbäumer, Sie waren ja bis zu diesen ersten Abschieden ein Leben des Erfolgs geführt. Klaus Brinkbäumer ist einer der ganz renommierten Journalisten und Autoren Deutschlands, hochdekorierter, ausgezeichneter Journalist, der es eben auch einmal das Spiegel-Game komplett durchgespielt hat. In der Sportredaktion angefangen, in der Chefredaktion aufgehört, 3 Jahre Chefredakteur des Spiegels, große Geschichten geschrieben über Steffi Graf, über Franz Beckenbauer bis hin zu den großen Trump-Geschichten, als Korrespondent der Obama-Jahre in New York gewesen. Ja, also da kann man sagen, da ist alles gerade ausgelaufen. Nebenher noch als Volleyball-Bundesligaspieler unterwegs gewesen, offensichtlich auch ein ambitionierter und erfolgreicher Segler. Wenn man da von außen drauf schaut, würde man sagen, ja, es ging eigentlich immer nur nach oben und immer nur geradeaus. Dann kam aber, und so möchte ich einsteigen, eine Phase, wo dann plötzlich, und das ist unsere Ausgangsfrage und unsere Ausgangsthese, dann kam auch eine Phase in einem Leben von so einem Erfolgsmenschen, wo plötzlich so ein Bruch stattfindet. Und das hat mich sehr erinnert an einen anderen großen Schriftsteller, an Roger Willemsen, der das Buch geschrieben hat, Der Knacks.
Wunderbarer Titel, ne?
Genau, ein sensationelles Buch, kann ich genau wie Ihres sehr empfehlen. Und man muss sich einfach vor Augen führen, dass in jedem Leben unweigerlich ein Bruch stattfinden wird, wo so ein bisschen die Zeit stehen bleibt, wo das Leben vielleicht auch die Richtung wechselt. Und ich glaube, diese 7 Jahre, die Sie da beschreiben in Ihrem Buch, das waren vielleicht der ein oder andere Knacks, der da in Ihrem Leben stattgefunden hat. Beziehungsweise, das ist auch meine Einstiegsfrage, empfinden Sie beispielsweise den Abschied vom Spiegel oder eben der Tod Ihrer Eltern auch persönlich als einen Knacks in Ihrem Leben?
Ja, das war es schon. Das waren diese Jahre als Blog, die ich so empfinde, wissen, dass damit Abschiede nicht aufhören werden. Ne? Ich bin nicht so naiv, dass ich jetzt durch die Welt liefe und glaubte, dass das war's dann jetzt mit den Abschieden und jetzt geht's wieder aufwärts. Nee, das ist logischerweise anders, aber das hat sich für mich so angefühlt. Ein 7 Jahre währender Knacks, wobei zum Erwachsenwerden ja auch gehört, dass ich es nicht da erst verstanden habe. Ne? Auch vorher gab es schon Brüche, auch vorher gab es schon Niederlagen beruflicher oder sportlicher Art oder es gab Krankheiten, es gab hochdramatische Momente. Die Geburt meiner ersten Tochter, Cora, war ein sehr kleines Frühchen, ein 900-Gramm-Baby, das dann monatelang auf der Intensivstation lag. Haben mich natürlich aus diesem geradezu jugendlichen und tatsächlich sehr naiven Glauben, dass das Leben etwas Aufwärtsgehendes sei und dass es auch so weitergehen könne, herausgerissen. Das hatte ich schon vorher, ne? Aber Sie haben recht mit der Beobachtung, dass diese 7 Jahre etwas ganz Besonderes waren. Und ja, der Bruch mit dem Spiegel war für mich eine geradezu schockierende Erfahrung, weil ich es nicht hatte kommen sehen. Ich hatte nicht damit gerechnet und es traf meine Identität. Ich hatte tatsächlich gedacht, Spiegelmensch durch und durch zu sein. Und wenn Sie mich vor 8 oder 10 Jahren gefragt hätten, was bist denn du? Also wie würdest du dich beschreiben? Dann wäre Spiegel, was auch immer, Reporter, Autor, Chefredakteur, Redakteur, eine der ersten 5 Bezeichnungen gewesen. Ne? Familienvater oder Ehemann oder Segler oder St. Pauli-Fan oder so schon auch. Aber der Spiegel wär ganz früh vorgekommen und plötzlich ist es vorbei. Plötzlich entscheiden andere Menschen, es ist vorbei. Und damit klarzukommen, war für mich lehrreich. Das war zunächst schmerzhaft, irre verletzend. so dieses Gefühl, ausgeschlossen zu sein, du gehörst nicht mehr dazu, das war mir total neu, das kannte ich überhaupt nicht. Und dann war es befreiend, weil ich es dann zum Glück geschafft habe, Wege zu finden und Sachen zu machen, die ich niemals gemacht hätte, wenn ich ewig beim Spiegel geblieben wäre. Ganz neue Sachen zu lernen, ne? An anderen Orten zu sein. Und all das gehört zu der menschlichen Erfahrung, von der ich schreiben wollte.
Würden Sie denn dann in der Rückschau sagen, an dieser Niederlage, also Sie haben ja beschrieben, Sie hatten auch vorher schon das ein oder andere, die ein oder andere, ja, Schicksalsschlag oder Schwierigkeiten in Ihrem Leben, aber von außen betrachtet war das ja so die erste große, nennen wir es Niederlage oder das eher den ersten großen Bruch. Und im Vergleich zu den großen Triumphen, die Sie hatten, beispielsweise dann eben der Ernennung zum Chefredakteur oder Preise, die Sie ja eben im journalistischen Bereich gewonnen haben, würden Sie sagen, Sie haben dann aus dieser Niederlage, aus diesem Bruch in der Rückschau mehr gelernt oder sich besser weiterentwickeln können an dieser Niederlage als an den großen Triumphen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, über die ich so noch nie nachgedacht habe. Ne? Was ist lehrreicher? Schwer zu vergleichen, weil wenn ich jetzt auf der rein handwerklichen Ebene bin, also wie funktioniert Journalismus, meine ich damit? Oder wie schreibt man eine sehr komplexe, langwierige Titelgeschichte oder so? Auf der Ebene habe ich im Positiven sehr viel gelernt vorher. Auf der menschlichen Ebene, von der Sie ja wahrscheinlich sprechen oder auf die Sie gerade zielen, ist es aber so, dass ich jetzt in der Rückschau glaube, aus der Niederlage, aus dem Abschied mehr gelernt zu haben. Weil ich dann wirklich nachgedacht habe, ne? Was will ich eigentlich im Leben? Was ist mir wichtig? Was will ich mit der verbleibenden Lebenszeit tun? Das kam dann ja zusammen mit dem Tod meiner Eltern, dann auch dem Tod eben beider Eltern, weil die sehr kurz aufeinanderfolgend starben. Abschiede auf den beiden Ebenen, von denen ich gerade rede, haben mich dazu gebracht, Dinge zu lesen, Texte zu lesen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt hatte, mir Fragen zu stellen, die ich mir vorher nicht gestellt hatte. Und das hatte ich in den Erfolgsmomenten, von denen Sie gerade geredet haben, nicht getan. Das ist schon richtig, ja.
Können Sie vielleicht mal so beschreiben, wie denn dann dieser Moment war? Also beim Spiegel war es vorbei. Wie haben Sie darauf reagiert? Was war so die nächste Phase? Ich bin ja davon überzeugt, dass das Leben eben in so Phasen verläuft und vielleicht sogar auch in 7-Jahres-Phasen, die Sie ja beschreiben. Wie ging diese neue Phase nach dem Spiegel für Sie los oder diese 7 Jahre?
Es begann richtig schockartig mit dem tatsächlichen, also geradezu physischen Abschied, der letzte Konferenz. Ich sitze oben in meinem Büro ein letztes Mal. Ich weiß, es ist heute das letzte Mal. Dann unten läuft eine Konferenz. Ich habe diese Konferenz jahrelang nicht nur natürlich besucht, sondern geleitet, ne, weil ich in der Chefredaktion war. Das war so meine Runde, jetzt nicht im besitztechnischen Sinne, aber also ich habe mich da wohlgefühlt. Ich war da zu Hause, ne? Ich kannte die Rituale, ich wusste, was wir da tun. Und habe mich eben als einer von uns verstanden. So, ich habe ja schon über Identität gesprochen vorhin und Zugehörigkeit. Und dann wurde ich per Telefon dazugerufen, war also nur noch ein Tagesordnungspunkt. Ich weiß nicht mehr, ob Punkt 4.a oder 6.0, aber irgendwann kam dann Klaus Abschied an die Reihe, dann durfte ich rein. Vor mir saßen all die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich viele Jahre verbracht hatte. Ich habe meine Abschiedsrede gehalten. Hab noch kurz da gesessen, war ganz erschlagen. Dann wusste ich auch, musste ich wieder raus, weil der Tagesordnungspunkt vorbei war. Die Konferenz ging ohne mich weiter. Ich bin runter, bin zum Fahrstuhl gegangen, in die Tiefgarage gefahren, ins Auto gestiegen, raus aus dem Spiegel und habe das Haus seither nie wieder betreten. Damit ging's los. Und dann war ich mit meiner Familie, also mit meiner Ehefrau, die schwanger war zu der Zeit, in Hamburg. Und wir haben überlegt, was denn jetzt? Ne? Wohin? Und Samiha sagte, lass uns aufbrechen, lass uns gehen. Wir sind beide sehr reisefreudig. Sie ist Reporterin, ich war Reporter, gerne unterwegs und so entdeckerisch unterwegs. Aber es war sehr mutig von ihr, weil sie eben auch nicht wusste, ob sie in die USA einreisen dürfte. Eben schwanger, ne? Und dann sind wir aber sofort aufgebrochen. Und es war die goldrichtige Entscheidung, auch gar nicht zu warten. Weil ich glaube, in diesen Novemberwochen, die dann kamen, Dezember natürlich folgend, wäre ich in Hamburg schwer depressiv geworden. Alle Laufwege mit dem Spiegel verbunden, 25 Jahre Teil dieses Unternehmens gewesen zu sein und dann plötzlich loszulassen, hat für mich funktioniert durch die räumliche Trennung. Das war gar nicht so durchdacht. Es wurde dann stimmig und immer stimmiger, weil ich in den USA, wir waren an der Ostküste, in New York, in Portsmouth, in New Hampshire, in Boston, dann wieder in New York, ganz andere Medien verfolgt habe, meine dortigen Freunde gesehen habe und mich nicht zwingen musste, den Spiegel so aus dem Bewusstsein zu drücken, sondern das geschah automatisch. Und ich habe also einfach, weil ich dort war, amerikanische Medien verfolgt, den Spiegel wirklich nicht mehr gelesen. Ich musste mir das nicht vornehmen. Jetzt nach 25 Jahren, in denen ich jeden Tag und jede Woche und jede Geschichte gelesen hatte, ne, plötzlich gar nicht mehr. Sondern das ist, wenn man dann da ist in Amerika, ganz natürlich, weil kein Mensch den Spiegel kennt. Und dann tut es gut, den Blick ganz woanders hinzurichten. Ich war also zum Glück relativ schnell über diese echte Trauer hinweg und habe dann neue Sachen gemacht, einen Podcast entwickelt, Okay America, den ich zusammen mit Rieke Havertz mache für die Zeit, ein Buch geschrieben, einen Dokumentarfilm mit Stefan Lambi gemacht, auch neu für mich, und das finde ich ganz entscheidend, Sachen neu gelernt, die ich immer schon mal hatte machen wollen, aber noch nie gemacht hatte. Hat mich befreit, hat mir auch gezeigt, was ich wirklich interessant fand. Und das klingt jetzt wahrscheinlich wahnsinnig banal. Für mich war das aber eine echte Erkenntnis. Der Spiegel ist nicht das Zentrum der Welt. Ne? Hui, es gibt wirklich, das denken ja viele Menschen, die ganz lange in einem Unternehmen sind. Das ist, glaube ich, nicht spiegeleigen. Das ist bestimmt bei der Deutschen Bank oder bei VW nicht anders, dass die Leute, die da jahrzehntelang sind, glauben, das ist der Mittelpunkt der Welt hier. Weil sie reden ja über interne Dinge und so viel Zeit geht beim Spiegel in der ARD ehrlich gesagt auch mit internen Dingen drauf, ne, die man wirklich anders nutzen kann. Und dann Teil dieser Erkenntnis, von der ich gerade rede, ist, andere Menschen sehen das ganz anders. Die finden den Spiegel gar nicht so wichtig und VW oder die Deutsche Bank auch nicht. Ne? Ich fand das dann schnell befreiend und wenn man das erstmal versteht, boah, es gibt wirklich eine ganz andere Welt da draußen und es lohnt sich, die wahrzunehmen. Und in dieser Welt kann man ganz viele Dinge tun und in der begrenzten Lebenszeit, die wir haben, sollten wir ehrlich gesagt auch die Dinge, die wir wirklich tun wollen, irgendwann tun, weil wir sie dann nicht mehr tun können. Das hatte etwas sehr Heilendes und Schönes und ich muss da jetzt nichts verkitschen oder schönreden oder so. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.
Klingt nach der Erkenntnis, das Leben geht weiter. Ich glaube, das ist eben das Hauptding. Ja. Das ist, was viele ja eben genau auch für sich erkennen. Und in Ihrem Fall, es gibt ein Leben außerhalb des Spiegels. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Erkenntnis. Albert, wenn ich deine Expertenmeinung mal dazu reinholen kann. Es gibt ja eine eigene philosophische Kategorie, Unglück in Glück zu verwandeln. Und klingt für mich so ein bisschen danach. Ob es jetzt gleich ein Unglück ist, ich meine, das ist ja so wie bei Fußballtrainern so ein bisschen vorhersehbar, dass so eine, also man erreicht diesen Olymp der Spiegel-Chefredaktion, aber es ist auch schon Teil des Gesamtpakets, dass man da auch irgendwann wieder raus muss aus diesem Olymp.
Das stimmt, es ist wirklich eingepreist, ich will Ihnen nicht ins Wort fallen, aber Sie haben vollkommen recht, es ist eingepreist, das ist auch beim Spiegel so gelernt, das ist so üblich, es tut nur dann, wenn es passiert, trotzdem irre weh.
Aber auch das, glaube ich, ja eben, ist ja auch eine Erfahrung, die ein Leben bereichern kann, oder das sprechen wir gleich noch zu, aber mich würde jetzt interessieren, Albert, was würde denn Seneca oder Konfuzius, die ja, glaube ich, Meister dieser Kategorie, Unglück in Glück zu verwandeln, zu der Erfahrung von Klaus Brinkbäumer sagen?
Ja, das war eine der wichtigsten Gedankenkreise in der praktischen Philosophie und Weisheitslehre der Antike, dass die Kunst des Loslassenkönnens müssen wir erlernen. Und wir müssen erkennen, dass alles in der Welt vergänglich ist. Alles ist im Fluss Heraklit. Alles fließt. Und sich mit dieser Erfahrung des Loslassenkönnens, des Verabschiedens, sich frühzeitig zu befreunden, das war eine ganz wichtige Erkenntnis der antiken Philosophie. Also wir müssen das akzeptieren. Epiktet sagt, alles ist nur geliehen. Also wir müssen uns frühzeitig darauf einstellen. Nun gut, wir wissen nicht, wie lang ein Mensch uns begleitet, ein Beruf uns erfüllt, bestimmte äußere Umstände gegeben sind oder auch weggenommen werden können. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein griechischer Philosoph sagte mal, auf die Frage, was er denn von der Philosophie gelernt hatte, sagte er, auf alles vorbereitet zu sein. Und Für mich heißt es auch, ich habe das auch gelernt, erst als Philosoph, als hauptberuflicher Philosoph, dass alles, was da ist, auch wieder vergehen kann. Also Buddha sagte, man sollte täglich die großen Gewissheiten, bestimmte Gewissheiten meditieren, damit man darauf vorbereitet ist, dass man krank wird, dass man älter wird, dass man irgendwann auch stirbt. Und als Viertes sagte er, dass man Liebes verliert. Das, woran man anhängt, dass man das auch irgendwann mal loslassen muss. Und das führt bei dem Buddhismus eben dazu, loslassen können, zu lernen oder umgekehrt zu sagen, an nichts anhaften, was der Vergänglichkeit unterliegt. Immer im Hinterkopf haben, man kann sich ja noch so sehr binden, man kann noch etwas so sehr lieben, aber muss sich darüber im Klaren sein, es kann jeden Morgen auch einem wieder genommen werden und das Leben geht dann weiter. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und eine ganz wichtige Sache, die man verinnerlichen muss, in Fleisch und Blut übergehen muss. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass man jetzt etwa sich nicht bindet oder sich von der Welt abwendet. Nein, man engagiert sich, man liebt, aber man muss im Hinterkopf haben, du weißt, es ist brüchig, es ist vergänglich. Das kann ja im Positiven, sollte das dazu führen, dass man, solange es da ist, man es genießt und man sich dessen bewusst ist, wie wertvoll es ist, dass die Kinder noch da sind, dass der Partner noch da ist, dass man einen guten Beruf hat. Aber jederzeit bereit sein, zu sagen, okay, gut, jetzt fängt etwas Neues an. Das muss nicht schlechter sein. Es kann, also so wie Herr Brinkbäumer das auch sagt, dass man dann vielleicht auch unglaublich viel lernen kann, unglaublich viel gewinnen kann. Konfuzius sagte mal, manche Menschen kommen erst in der Trauerzeit zu sich. Das heißt, erst wenn sie so einen Knacks erlebt haben, öffnet sich eine Welt und sie finden ihre Freiheit. Herr Brinkbäumer hat das gut geschildert, ist dann einfach rausgegangen und ja, dann hat er plötzlich Dinge erfahren, die er vielleicht gar nicht erfahren hätte, wenn er lange in einem System drin geblieben wäre. Die Vögel stürzen ihre Jungen manchmal aus dem Nest, weil sie es selbst nicht irgendwie nicht schaffen, aus diesem Wohlgefühl des Behütetseins rauszukommen. Aber es ist notwendig. Und ja, manche Stürze, manche Abschiede, manche Trauerphasen können dann vertieft werden in einer vertieften Findung von sich selbst.
Ich finde, du hast es sehr schön zusammengefasst, Albert. Und mir kommt es so vor, Herr Brinkbäumer, und Sie haben ja auch Philosophie studiert in Santa Monica, wenn ich das richtig gesehen habe. Santa Barbara. Und insofern glaube ich, dass Sie in gewisser Weise darauf vorbereitet waren, auf diese ja schwierigen Phasen im Leben. Aber es war ja, das, was Sie gerade beschrieben haben, war ja so ein bisschen der Auftakt des Ganzen. Dazu kam, und das ist dann eben meine nächste Frage, das Thema Trauer, weil Ihrer Mutter ging es zusehends schlechter. Sie waren dann eben in den USA und auch da war es dann nicht keine reine unbeschwerte Zeit, weil es Ihrer Mutter eben gesundheitlich anfing, schlecht zu gehen. Können Sie dazu mal beschreiben, was das dann in diesem Gesamtkontext der 7 Jahre mit Ihnen gemacht hat?
Ja, es waren die Covid-Jahre, die uns allen in Erinnerung sind als sehr, als hart und einsam auch, ne? Und verstörend unsicher. Wir waren in Manhattan. Sie erinnern sich sicherlich an die Bilder der Kühlwagen, die vor den Häusern standen. Und das, Sie wissen, wer in oder was in den Kühlwagen war, ne? Und wir saßen da oben in unserer Wohnung, konnten nicht raus. Unser Sohn war geboren, lernte dort laufen. Und in Münster war meine Mutter krank und ich konnte nicht hin. Also ich hätte ausreisen können, dann aber nicht wieder einreisen dürfen in die USA. Und schon diese Zerrissenheit war ein erster Punkt, der sich so eingebrannt hat. Dann aber auch meine Mutter zu erleben, wie sie ganz schnell, viel schneller als wir alle das erwartet hatten, also meine Schwester, mein Vater und ich, labil wurde, schwächer wurde, ihr Gedächtnis verlor. Wir konnten Gespräche, von denen ich gedacht hatte, die wir noch führen würden, weil wir Zeit hätten, da war ich dann schon naiv, nicht mehr führen, die gab es nicht mehr. Und dann wurde meine Mutter pflegebedürftig, dement und starb. Und es war einer dieser Einschnitte, von denen ich in dem Text schreibe und auch deshalb schreibe, weil ich so viel über Trauer erfahren habe, dann, was mir vorher nicht klar war. Ich hatte getrauert wie so ein bisschen, wie ich es gelernt hatte bei uns hier im Westen, in Deutschland. Es gibt ja Regeln für alles, ne? Und Beerdigungen sind so und Trauer ist so und dann geht man für 10 Minuten rein zur aufgebahrten Mutter und dann aber auch wieder raus, weil es sind ja 10 Minuten verabredet. Und Trauer ist ganz anders, als ich es gedacht hatte. Ich war in einem sehr anspruchsvollen Job in der Zeit, Programmdirektor beim Mitteldeutschen Rundfunk, was vor allem hieß Konferenzen, Termine, so im Halbstundentakt, jetzt der Anruf, jetzt die Schaltkonferenz und jetzt das. Und irgendwann war mal so eine Stunde für, die habe ich mir dann freigeräumt für privatere Sachen und da habe ich dann zu trauern versucht. Und wie absurd, ne? Wie falsch und was ist, also wie ich im Nachhinein frage ich mich, wie ich überhaupt drauf kommen konnte, dass das so geht, dass ich so mit meinen eigenen Gefühlen haushalten könne. Das funktioniert natürlich nicht. Wie sollte es auch, ne? Trauer ist überraschender, brüchiger, Bilder gehen durcheinander, Bilder aus meiner frühen Kindheit vermischen sich mit den Bildern meiner sterbenden Mutter, dazwischen liegen ganz andere Erinnerungen, Urlaubserinnerungen und also das menschliche Hirn arbeitet so nicht, dass man mal eben eine halbe Stunde trauert und dann wieder funktioniert. Das war ein ganz falscher Gedanke. Und das zu verstehen, dann auch zu hinterfragen, dann auch zu lesen darüber, ich bin ja nicht der erste Mensch, der über Trauer schreibt, wahrlich nicht. Was haben andere gesagt dazu? Was haben andere geschrieben? Das war so lehrreich und dann auch schön in dem Sinne, dass ich es dann anders gemacht habe. Mir Zeit für meinen alternden Vater genommen habe, der schwächer wurde, ne? Und dann auch starb. Da waren sie noch gar nicht mit ihrer Frage, aber ich habe daraus zu lernen versucht. Und das Buch ist übrigens entstanden, als ich tatsächlich gemerkt habe, ich muss das anders machen. Also da kam mir überhaupt der Gedanke, jetzt lass dich mal ein auf das, was da passiert ist. Und dann, ich war in New York und wollte einfach eine freie Woche bei meinem besten Freund verbringen, eine Urlaubswoche, weil ich New York so liebe. Und da hat's mich dann so richtig, weil ich Zeit hatte und loslassen konnte, so richtig umgehauen und erwischt und gelähmt auch, aber dann letztlich eben auch befreit. Da fing das an, nee, komm Klaus, mach das anders und nimm dir Zeit. Ne? Nimm dir den Raum, den es wirklich braucht.
Ging es dabei vielleicht auch darum, ich glaube, Sie sind ja auch berufsbedingt ein sehr, sehr rationaler Mensch wahrscheinlich oder sind sehr faktenorientiert oder eben vielleicht auch nach Rezepten tickend aus dem Sport heraus. Geht es dann aber vielleicht eher darum, diese Ratio dann im Trauerprozess auszuschalten und sich auf die Gefühle zu konzentrieren oder Gefühle zuzulassen?
Ich glaube, dass man beides kombinieren sollte. Das kann man sich ja mit Ratio, wie Sie es gerade nannten, durchaus auch erschließen und vornehmen. Aber dann, genau wie Sie sagen, auf die eigenen Gefühle zu hören und sie überhaupt erstmal zuzulassen, Herr Liebold, das ist wirklich wichtig. Und ich hatte das nicht getan, habe es aber dann getan und bin froh darüber, ne? weil es mich auf andere Wege gebracht hat, ja.
Albert, die Trauer und der Verlust von geliebten Menschen, egal ob das jetzt Eltern, Freunde sind und was ja gerade im Alter dann immer häufiger auf einen zukommt, aber eben im schlimmsten Fall auch in jüngeren Jahren schon passieren kann, das ist etwas, was dem niemand ausweichen kann. Ich glaube, viele versuchen oder hoffen, dass sie davon verschont bleiben, aber das ist, glaube ich, eine trügerische Hoffnung. Was empfehlen dann die praktischen Philosophen oder die antiken Philosophen im Umgang mit Trauer, mit dieser offenen Wunde in der Seele?
Brinkbäumer hat es ja schon angedeutet. Bei Aischylos, bei dem ersten griechischen Tragiker, da lesen wir durch Leiden lernen. Also solche Phasen, die muss man sagen, die sind sehr wichtig. Man muss jetzt sagen, ja, jetzt zieht es sich runter, aber ja, jetzt machst du eine tiefe Erfahrung. Nimm sie mit in dein Leben. Sieh, dass die Dinge vergänglich sind. Nutz die Zeit danach für die Dinge, justier dich neu, erfahre neu, was wichtig ist. Auch Thich Nhat Hanh, der vietnamesische Buddhist, ich springe 2500 Jahre hinein in die Gegenwart. Wenn wir nicht leiden, dann entwickeln wir kein Mitgefühl. Also wir können unsere Sensibilität schärfen. Wir können tief Luft holen für die nächste Freude. Das darf man nicht vergessen. Also aus der Trauer kommen wir ja raus mit einem tiefen Bedürfnis, wieder Glück und Freude zu spüren. Und wir spüren sie vielleicht anders, viel tiefer. wir jubeln nicht mehr, sondern wir wissen genau, dieses Schicksal erwartet uns auch. Und wir werden, es wird nicht der letzte Verlust sein. Wir werden wieder feinfühliger. Dann in dem Gespräch mit Lebenden haben wir diese Dimension des Leidens und der Trauer, des Abschieds wieder neu erlebt. Und das hat uns wieder aufgeladen dafür, für einen anderen empfänglich zu sein, für den Moment empfänglich zu sein, für das, was ist, dankbar zu sein, demütig zu sein und bescheiden zu werden. Das sind diese drei großen Tugenden, mit denen man eigentlich ein glückliches Leben, ja, erlebt mit diesem Bewusstsein. Also ich bin dem nie ausgewichen und ich finde es eine ganz tiefe Erfahrung, die man da machen kann, die auch ja Trauer voraussetzt, die auch voraussetzt, dass man etwas verloren hat. Also ein Tiefschlag ist quasi wie so eine Sprungschanze. Also ist eigentlich ein notwendiger Prozess, um sich wieder zu der Freude des Lebens wieder aufzuschwingen. Und keiner entgeht dem. Und das Leben ist so ein Fluss, in dem wir tiefe Täler durchschreiten, um neue Berge ersteigen zu können. Es gehört dazu. Und ja, es sensibilisiert ein für sehr viele schöne Erfahrungen auch. Aber wir müssen durch das Tal durch. Wir müssen leiden. Wir müssen trauern. Und ich mag diese Stunden, ehrlich gesagt, ich mag die irgendwie. Ich spüre so, sie gehören dazu. Und ich spüre so, hier ergreife ich jetzt das Leben an seiner Wurzel auch. Auch wenn das leidvoll ist, aber da muss man durch und man kann dem auch nicht auswirken. Es gehört dazu, jetzt bleib mal ruhig, jetzt bleib mal still und jetzt übe dich mal in Demut und ja, in den leidvollen Gefühlen.
Kann ich kurz ergänzen, Herr Liebald?
Sehr gerne.
Ich höre Herrn Kitzler mit Freude zu und möchte bei jedem Satz sagen, ja, genau, und so, ja, wie richtig und wie weise. Ich wollte es nur ganz kurz ergänzen und dann darüber zu reden, sich mitzuteilen, also anderen zu sagen, was mich, ich rede jetzt von mir und nicht so in der abstrakten dritten Person, zu sagen, was mir wichtig ist, was mich beschäftigt, was mich verletzlich macht, was wehtut, das hilft. Und wir in Deutschland oder wir im Westen können das manchmal nicht, ne? Haben es verlernt, auch weil Trauer so, ich bin so zögerlich gerade, weil ich so allgemeine Sätze manchmal auch natürlich hinterfragenswert finde, aber ich glaube, das stimmt. Wir haben verlernt, über Gefühle dann wirklich mit anderen zu reden, weil sie etwas Peinliches haben. Scheinbar Peinliches, ne? Und weil sie uns verletzlich machen und weil es vielleicht ja nicht willkommen ist beim anderen und weil nicht trauernde Menschen vielleicht anstrengend finden könnten. Und das ist aber so nicht. Ich habe die Erfahrung überhaupt nicht gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich mitteile, Menschen sehr interessiert zuhören, weil sie es wirklich wissen wollen, dass andersherum, wenn ich Menschen zuhöre, die von ihrer Trauer und ihren Abschieden erzählen, die ganz überrascht sind, dass wir dann Geschichten teilen, dass wir Erfahrungen teilen, dass wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben und einander helfen können. Das ist nicht die westliche Art des Umgangs mit Trauer. Ne? Die westliche Art des Umgangs mit Trauer ist, sie so einzunorden in ein Raster. Und da ist jetzt der Zeitplan, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und so hat es zu sein. Und dann muss es aber auch gut sein. Dann gibt es 2 Tage Trauerurlaub, wenn es ein großzügiges Unternehmen ist. Und dann hat man wieder zu funktionieren. Das ist so nicht. Ne? Trauer ist wirklich etwas ganz und gar anderes. Und wie Herr Kitzler es gerade beschrieben hat, wenn man sich darauf einlässt, kann es auch dazu führen, dass wir dann am Ende sagen, hey, ich habe wirklich etwas erfahren, was ich vorher nicht wusste, oder etwas erfahren, was mein Leben reicher macht, auch wenn das vielleicht erstmal abstrakt klingt, wenn es um den Abschied von geliebten Menschen geht. Ne? Aber ich würde das für mich jedenfalls sagen. Ich habe mir gerade auch durch die Erfahrung der Trauer um meine beiden Eltern sehr genau überlegt, was ich denn mit meinem Leben machen will. Dahin führt's dann ja eben auch. Ne? Trauer macht, also setzt uns ja ganz automatisch der Überlegung aus, hey, das Leben ist endlich und was will ich denn mit der Lebenszeit wirklich tun? Jetzt habe ich doch sehr viel länger geredet, ich wollte nur ganz kurz etwas ergänzen, verzeihen Sie bitte.
Vielleicht, Jan, wenn ich noch erwähne, der Karl Jaspers sprach dann von der Grenzerfahrung, das ist auch so ein schöner Begriff. In den Grenzerfahrungen werden wir mit uns selbst konfrontiert, können wir uns selbst finden, können wir uns neu orientieren, können auch Sensibilitäten entwickeln, wie bringt man das ja gerade, die dann im späteren Austausch mit anderen Menschen man entfalten kann, zur Geltung kommen lassen kann und darüber neue, tiefere Resonanzachsen zu Lebenden dann aufbauen. Und das ist so wichtig. Und dazu ist vielleicht eine Erfahrung von Trauer und von Leiden ganz bestimmt unabdingbar. Wir brauchen sie.
Ich habe ja in Ihrem Buch auch gelesen, dass Ihre Mutter Ihnen 2-3 Jahre vor ihrem Ableben mitgegeben hat, die Erkenntnis, die sie aus ihrem Leben gezogen hat, wie kurz das Leben ist, wie, dass es wichtig ist, Träume zu verwirklichen, das Leben wirklich intensiv zu leben. Und da eben diese Erkenntnis, das Leben ist ein Kurztrip, die wird einem natürlich auch nochmal deutlicher vor Augen geführt, wenn die Eltern dann tatsächlich sterben. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, sie hat es ausgesprochen. Meine Mutter hat gehadert damit, dass sie manche Dinge gerne ausprobiert hätte. Sie hat vor allem damit gehadert, wie so viele Frauen ihrer Generation, dass sie nicht die Berufsausbildung hatte, die sie eigentlich hätte haben wollen. Sie hatte keine Unterstützung von ihrem eigenen Vater. Sie hat keine höhere Schule besucht, kein Abitur gehabt. Und das hätte sie aber alles gerne gehabt. Und dann hat sie immer mal überlegt, ob sie es nachmachen soll, hat es aber nicht gemacht. Und dann war es irgendwann spät und zu spät. Ne? Und das gilt für einige andere Dinge, über die sie nachgedacht hat. Dann hat sie mir gesagt, das, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Liebold, Klaus, du weißt gar nicht, wie kurz die Zeit ist, die wir haben und nutze sie. Ne? Das von der eigenen Mutter zu hören, die am Ende ihres Lebens ist, ist nochmal etwas anderes, als es so als japanische Weisheit, Ikigai, tu, was im Leben wirklich wichtig ist, ne, in einem Buch zu lesen. Das hat mich sehr umgetrieben, weil ich gesehen habe, wie es meiner Mutter ging und wie traurig sie darüber war, dass sie manches nicht gemacht hatte, von dem sie immer geträumt hatte. Ne?
Und wenn Sie jetzt dann auf diese 7 Jahre blicken, erfüllt Sie das mittlerweile eben mit Freude, dass alles so, diese Entwicklung, vielleicht ja auch den endgültigen Schritt ins Erwachsenenleben, so haben Sie es, glaube ich, auch im Buch mal formuliert, jetzt dann gemacht zu haben?
Nein, es erfüllt mich nicht alles mit Freude. Die Ebenen, von denen ich erzähle, sind ja sehr unterschiedlich. Es geht immer um Abschied und Loslassen, aber die Trauer nach dem Tod der Eltern ist etwas anderes als ein beruflicher Wechsel. Ne? Von dem beruflichen Wechsel habe ich, oder der Trennung, es war ein harter Schnitt, habe ich vor allem deshalb erzählt, weil ich weiß aus meinem Freundeskreis und so von Recherchen, dass so viele Menschen diese Erfahrung machen. Und Sie haben es vorhin beschrieben, Herr Kitzler, alles endet. Ne? Und wir glauben, dass wir wirklich zu einer Gruppe gehören, bis wir es irgendwann nicht mehr tun. Diese Erfahrung machen ja auch Menschen, die einfach in den Ruhestand gehen. Man muss ja nicht rausgeworfen werden. Ne? Plötzlich endet eine langjährige Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und was denn dann? Wie geht's dann weiter? Ne? Da kann ich Ihre Frage, Herr Liebold, so beantworten, dass ich sage, ich bin heilfroh darüber. Das hätte ich vor 8 Jahren nicht gesagt. Ne? Aber heute sage ich, boah, ich habe so viel gesehen und gemacht und gelernt, was ich niemals getan hätte, wenn es einfach so weitergegangen wäre. Der Abschied von den Eltern ist nichts, wo ich mir sagen würde, da bin ich jetzt froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Es fühlt sich ganz leer an. Es fühlt sich nicht mehr so überwältigend an wie im ersten Moment der Trauer. Ich verstehe, dass es das Leben ist und ich versuche sehr für meine Kinder da zu sein und zu lernen, eben zu lernen, was ich mit der Zeit, die wir haben und mit der Gegenwart wirklich, wirklich tun will und was ich in dieser Gegenwart sein oder wer ich sein will. Aber der Schnitt bleibt schmerzhaft. Ne? Meine Schwester und ich sind manchmal im Elternhaus in Münster und es ist kalt und es ist kein Elternhaus ohne Eltern. Das ist aber der Ort unserer Kindheit. Das ist das Zentrum unserer Familie. Ohne die beiden. Da liegt die Decke meiner Mutter so, als würde sie jetzt gleich reinkommen. Ich rede von der Couch im Wohnzimmer dort. Und ich habe es sofort vor Augen. Und ich weiß, wie es dort riecht. Ich weiß, wie jede Stufe dort klingt, wenn ich die Treppe hochgehe und so. das war Heimat und ist es plötzlich nicht mehr. Ne? So ein Schmerz ist nicht einfach vorbei.
Ja, diese Gefühle kann ich absolut nachvollziehen. Mir ging es auch darum, ich habe im Buch gelesen, dass Sie, und ich könnte mir vorstellen, dass Sie darauf vielleicht mit Freude zurückschauen, dass Sie es geschafft haben, noch mit Ihrem Vater, was auch nicht nur ein leichtes Verhältnis war, zum Schluss eben auch aus der Erfahrung, wie schnell das Leben zu Ende sein kann, noch gesprochen zu haben, noch ein paar wichtige Dinge angesprochen zu haben im Verhältnis, die man vielleicht auch klären kann. Vielleicht können Sie da auch noch, das fand ich eine sehr ermutigende Beschreibung, wie man mit seinen Eltern umgehen kann und wie man auch offene Wunden schließen kann.
Und es ist schön, dass Sie es ansprechen. Das war so. Die Jahre mit meinem Vater waren sehr unterschiedlich. Wir hatten ein schwieriges Verhältnis früher. Ganz klassisch auch, ne? Meine Mutter war so ganz loyal an meiner Seite und hat alles verteidigt, was ich tue. Mein Vater war kritischer und war also ein strenger Lateinlehrer. Ich hatte in Latein, ich hatte das Gefühl, mein Vater liebt mich nur, wenn ich eine 1 in Latein schreibe. Und wir haben nicht viel geredet, keine Berührungen. Kriegsgeneration, Jahrgang 1934. Ich glaube, viele, viele, viele in unserer Gesellschaft wissen, wovon ich rede, ne? Und dann bin ich so froh darüber, so wie Sie es gerade ja schon umrissen haben, dass wir die Zeit bekommen haben. Viele andere bekommen die nicht, ne? Dann sind die Väter irgendwann tot oder zu früh tot. Und dann gibt es die Gespräche nicht. Ich habe das dann herbeigeführt, aber wir haben es herbeigeführt. Ich habe den Anstoß gegeben, hey, lass uns bitte reden. Und dann habe ich ihn besucht. Er hat nicht besucht. Er wollte immer in seinem Haus in Münster sein. Auch nach dem Tod meiner Mutter noch mehr. Er wollte nicht mehr vor die Tür gehen. Aber er hat sich darauf eingelassen und dann hat er Gegenfragen gestellt. Und plötzlich haben wir Gespräche über seine Kindheit geführt, über sein Verhältnis zu seinem Vater und seinem Großvater, der ihm einen sehr weisen Rat fürs Leben gegeben hat. Also mein Vater ist auf dem Bauernhof aufgewachsen, Westfalen, Münsterland. Ne? Und als ältester Sohn der Familie sollte er natürlich den Hof übernehmen. Und der Rat seines Großvaters war, lerne nie eine Kuh zu melken, wenn du diesen Hof verlassen willst. Und mein Vater hat nie in seinem Leben eine Kuh gemolken und Latein und Griechisch studiert. Gegen den Willen seines Vaters. Und das war echt schwer in jenen Jahren. Ne? Nachkriegszeit. Und er musste einen ganz schön starken Willen haben, das durchzusetzen, was auch ein weiter Weg war. Zur Schule in Münster und dann zur Uni. Solche Dinge konnte ich überhaupt nicht wertschätzen, als ich jünger war. Ich fand meinen Vater spießig, ich fand es eng, ich wollte raus aus Münster. Und dann habe ich ganz wenig kommuniziert, ich habe kaum geredet. Ich habe mich überhaupt nicht erklärt. Meine Eltern wollten so gern wissen, wie es mir ging. Und ich habe gesagt, gut, und bin in meiner Wege gegangen. Also Albtraum aller Eltern, glaube ich. Ein Kind, das nicht kommuniziert. Das konnten wir verändern. Zum Glück. Bin wirklich froh darüber, dass wir die Zeit bekommen haben und dass ich die Zeit hatte, das zu verstehen, weil Verständnis für die eigenen Eltern, dann auch Anerkennung für den Weg, den die Eltern gegangen sind, der halt in einer anderen Zeit lag, ne? Aber vielleicht ja trotzdem oder gerade deswegen ein wirklich steiniger Weg war. Das braucht manchmal Zeit und Liebe braucht auch manchmal Zeit. Und ja, wir hatten diese Jahre und hatten die Möglichkeit, dann zu reden. Im entscheidenden Moment, nein, das ist jetzt falsch, im Moment, als er starb, war ich trotzdem nicht da. Da war ich in Leipzig und er stürzte in Münster. Aber wir hatten gute letzte Jahre.
Wir sind jetzt so langsam auf der Zielgeraden unseres Gesprächs. Mich würden noch zwei Dinge interessieren. Also zum einen, wir hatten es vorhin, dass diese 7 Jahre, die Sie beschreiben, ja vielleicht auch eine spezielle Phase sind. Und haben Sie da auch das Gefühl, dass Ihr Leben bisher so weitgehend, vielleicht nicht unbedingt in 7-Jahres-Phasen, aber doch in so Phasen der, in der Jugend ist man eher so im Aufbruch, dann die Aufbaujahre, die einen dann eben zu beruflichen Erfolgen führen. Glauben Sie, dass Sie jetzt in einer ganz neuen Phase sind und erleben Sie das so?
Ja, ich habe tatsächlich diese Phasenerfahrung, von der Sie sprechen, gemacht, teilweise auch selbst herbeigeführt. Ich habe berufliche Wechsel immer dann herbeigeführt, wenn ich das Gefühl hatte, ich möchte etwas Neues lernen, ich will über etwas anderes schreiben, ich will aus der Routine raus. Ich war zwar lange beim Spiegel, aber beim Spiegel alle 5 Jahre in einem neuen Ressort, in einer neuen Rolle, an einem anderen Standort, so, und habe selber diese 5-Jahres-Phasen, das war ja mein Rhythmus, herbeigeführt. Ich hatte das Gefühl, dass man in 5 Jahren dann auch oder nach 5 Jahren weiß, was funktioniert. Manche Projekte werden dann umgesetzt. Manche Dinge sind dann richtig rund und dann wiederholen sie sich irgendwann und dann ist es Zeit für einen Wechsel. Ne? Die Phasen, die Sie ansprechen, das kenne ich sehr genau. Ich war 5 Jahre in Amerika als Korrespondent oder jetzt 5 Jahre beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig. Und das ist so mein Takt. Jetzt diese 7 Jahre der Abschiede haben sich aus den genannten Gründen, ne, da die Trennung vom Spiegel, da der Tod meines Vaters, wie ein Block der Abschiede eben angefühlt. Mhm. Oder um im Bild zu bleiben, eine Phase der Abschiede.
Ja. Albert, du hast ja auch ein Leben in Phasen geführt. Würdest du auch sagen, aus philosophischer Sicht, man sollte sich darauf einstellen, auf diese Lebensphasen und dann eben auch bewusst Abschiede herbeiführen?
Ja, bewusst. Ich weiß nicht, ob man die herbeiführen kann. Die kommen so von der Natur. Aber man sollte sensibel da über diese Veränderungsprozesse sein. Also das ist ein uralter Gedanke übrigens, Solon von Athen, also 6. Jahrhundert vor Christus, der hat auch schon in 7-Jahres-Rhythmen das Leben eingeteilt, bis zum Altwerden. Also da scheint was dran zu sein. Auch die Inder hatten die Vorstellung, hier eher 4 Phasen, also dass es so in Phasen abläuft. Man sollte in sich hineinhorchen und spüren, wie man wächst, wie man blüht. Also Chuang Tzu sagte, man macht den Frühling durch, man macht den Sommer durch, den Herbst und den Winter. Entgeht auch keiner. Man sollte sensibel sein für die Veränderungsprozesse und nicht immer an alten Dingen festhalten, wenn man spürt, die Zeit ist eigentlich vorbei oder jetzt muss ich was anderes machen. Insbesondere da, ja, also, dass man in sich Stimmen hört, die rufen, jetzt dreh das Ruder um, das hat sich ausgelaufen, das ist nicht mehr nährend, nicht mehr produktiv und dann sollte man etwas in seinem Leben verändern. Ich habe es ja auch gemacht und mit großem Gewinn, ne, habe ich 3 Karrieren hinter mir und das waren schöne, gute Zeiten, aber der Wandel war noch besser und jetzt bin ich auch endlich in meinem Ithaka angekommen. Dahin sollte man kommen. Und eine Sache, die Herr Brinkbäumer dann auch angesprochen hatte, man sollte das Leben, sagte ja, Epikur geht für viele Menschen mit Aufschieben dahin und bevor sie dazu kommen, das, was sie aufgeschoben haben zu tun, ist der Tod da. Also man sollte nichts aufschieben, gerade auch so Aussöhnungen in der Familie und Worte. Also da sollte man nichts hängen lassen, denn nachher kommt man nicht mehr dazu. Und so ist es auch für sich persönlich. Man hat Dinge in sich, verschiedene vielleicht sogar, die wachsen wollen, die ausgelebt werden wollen. Und das sollte man nicht verpassen. Und da sollte man lieber ein gewisses Risiko in Kauf nehmen und über vielleicht einen Wandel, der von außen herbeigeführt wird, gar nicht so traurig sein, wie Sokrates schon sagte. Wer weiß, ob aus einem Übel nicht irgendwelche Freuden entspringen. Ich denke, das erlebt Herr Brinkbäumer gerade. Die Befreiung von Dingen, die ich Gott sei Dank nie so in der Form erlebt habe, Zwänge von großen Gesellschaften. Das sieht zwar ganz toll, auf welchem Stuhl man da sitzt, aber er ist auch mit vielen Verpflichtungen verbunden. Und ich bin jetzt froh, dass ich meine eigene Schule gegründet habe, nicht an der Universität geblieben bin, bestimmte Dinge nicht gemacht habe und immer sehr frei bestimmen konnte, wie mein Tagesablauf war und immer der Herr der eigenen Dinge war. Also das hat schon Vorteile, hat auch bestimmte Schwierigkeiten. Wie gesagt, man hat auch dann eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft, vielleicht nicht so eine gehobene, aber auch Epikur sagte das, lieber im Verborgenen leben, aber sein Leben leben. Ja, Leben läuft in Phasen. Ich bin jetzt gerade, habe jetzt die Altersphase eingeklungen und ich habe mich gut darauf vorbereitet. Auch Altern ist so eine Sache, auf die man gut vorbereitet sein sollte. Nicht nur auf Trennungen beruflicher Art oder persönlicher Art, sondern auch auf Wandlungsprozesse. Das Altern, ganz wichtige Phase, auf die man sich auch mental schon frühzeitig vorbereiten sollte. Dann kann man das auch gut bestehen und dann kann man daraus auch eine Hochzeit machen. Auch die Blätter des Herbstes sind schön oder irgend sowas. Ähnliches hat Goethe mal gesagt. Auch im Herbst blühen die Blätter in schönen Farben. Wichtig ist ja, dass man wandelt, dass man das Leben als Lebendiges ergreift, als sich Wandelndes, dass man das erlebt, dass man sich darauf einstellt und dass man mitgeht und dann Dinge auch aufgibt, freiwillig Abschied nimmt von Sachen, die der Vergangenheit und sich aufbricht in neue Dinge, immer neugierig sein, immer, finde ich, das gehört zum Leben. Wenn man das mal aufhört, neugierig zu sein, Neues zu erleben, lernen zu wollen, wachsen zu wollen, ja, dann hat man das Ende eigentlich erreicht. Oh, vielleicht lebt man noch 10, manch der eine oder nur 10 Jahre weiter oder ist schon lebend, aber vielleicht schon tot. Das sollte man vermeiden.
Sehr gut, das war schon fast das Schlusswort, Albert, und hast es auch sehr schön formuliert. Ich hätte jetzt noch die Abschlussfrage an den Herrn Brinkbäumer. Sie haben ja mit Ihrer Frau zusammen ein, finde ich, fast genauso spannendes Buch schon veröffentlicht, wo Sie, ich glaube, 80, 100-Jährige besucht und interviewt haben. Gibt es da noch eine Weisheit, die Sie uns vielleicht zum Abschluss noch mitteilen können, die vielleicht auch in den Kontext passt, über den wir heute gesprochen haben, zum Thema Abschiede, Trauer oder aber auch, wie ich mein Leben eben im Bewusstsein, dass die irgendwann anstehen, aufziehen sollte?
Oh, da könnten wir jetzt einen ganz neuen Podcast aufnehmen, weil es genau darum ging bei dieser Recherche. Was habt ihr in eurem 100-jährigen Leben gelernt? Was bereut ihr? Was habt ihr weiterzugeben? Und ich könnte jetzt endlos erzählen. Ich versuche mal so spontan, wie Sie jetzt fragen, Herr Liebold, zu antworten mit zwei, drei schnellen Gedanken, die ich habe. Das Wort Ikigai haben wir schon angesprochen vorhin, japanisch. Ich habe es in Okinawa verstehen gelernt, wo sehr viele 100-Jährige sind. Und ich habe 2 Wochen lang, glaube ich, recherchiert damals und eben 100-Jährige befragt, tu das, was du wirklich tun willst und tu es heute. Ne? Was Herr Kitzler vorhin sagte, nicht aufschieben, weil dann die Gelegenheit weg sein kann. Sie haben, glaube ich, Epikur zitiert. Die Ikigai meint the reason to live. Warum stehen wir morgens auf? Was ist das, was uns antreibt? Und mach es. Wir können das nicht, das ist auch etwas manchmal Elitäres, ne? Wir können es nicht immer tun, schon klar. Es gibt Verpflichtungen, aber vielleicht haben wir dann doch sehr viel mehr Freiraum, als wir uns einbilden. Und vielleicht können wir es tun. Oder jedenfalls mehr tun, als wir es gestern getan haben. Das, was wirklich wichtig ist. Dann, weil ich gesagt habe, 2, 3 Gedanken. Auf die Frage, was bereut ihr eigentlich? Haben uns nahezu alle Frauen das gesagt, was meine Mutter gesagt hatte. Ich hätte mehr für die eigene Ausbildung tun sollen. Ich hätte wirklich dafür kämpfen sollen. Es wäre hart gewesen. Ich hätte Widerstände überwinden müssen, aber es wäre möglich gewesen. Letztlich dann doch. Ne? Fast alle Frauen. Natürlich, wir reden über die Generation von 1918, 1919, 1920. Das waren 100 Jahre später die Jahre, als wir diese Recherche über die 100-Jährigen gemacht haben. Fast alle Männer haben uns gesagt, ich hätte viel mehr Aufmerksamkeit auf Beziehungen verwenden sollen. Die wirklich wichtigen Beziehungen im Leben. Warum rufen meine Kinder mich nicht an? Scheiße, ehrlich gesagt rufe ich sie auch nie an. Und mein bester Freund, lebt der eigentlich noch? Berechtigte Frage, wenn wir über 100-Jährige reden. Aber sie haben sich jahrelang nicht um den Menschen gekümmert, den sie den besten Freund nennen. Ja? Also die wichtigen Beziehungen. Und was ich aber, um vielleicht den Bogen zu schlagen oder den Kreis zu schließen, zu dem Thema, das wir in diesem Gespräch jetzt hatten, gelernt habe von den 100-Jährigen im Umgang mit Trauer, ist, die haben alle den Weg gefunden, weiterzumachen. Weil sie alle, wirklich ausnahmslos, ich meine 100-Jährige eben, Trauerfälle in ihrem Leben hatten. Der Freundeskreis hat sich verkleinert, sie haben Ehepartner oder Partnerinnen verloren, sie haben zum Teil die eigenen Kinder verloren. 70-jährige Kinder, ne? Die sterben dann auch schon mal. Und die 100-Jährigen, von denen ich gerade berichte, hatten diese Kraft zu sagen, ich trauere und ich habe auch die Zeit dafür, aber ich bleibe neugierig und ich fange etwas Neues an. Und wie bewundernswert ist das, wenn wir über 95-jährige Menschen reden, ne? Die dann sich nochmal auf Beziehungen einlassen oder wenn ich sie anrufe, ganz neugierige Gegenfragen stellen. Und was machst denn du? Und was willst denn du? Und diese Kraft, sich neu einzulassen, die habe ich gelernt.
Wenn ich kurz da kommentieren darf, Herr Brinkbäumer, ich war sehr, habe mich sehr gefreut, als Sie das von den 100-Jährigen berichten, was sie bereuten. Die Frauen, dass sie sich nicht ausbilden konnten, die Männer, dass sie zu wenig zwischenmenschliche Beziehungen. Da poppte sofort auf, ja, das ist nämlich die 2 Säulen des Glücks, sind gute zwischenmenschliche Beziehungen und Selbstwirksamkeitserfahrung. Also, dass man sich entfaltet, dass man das, was in einem steckt, auch wirklich auslebt und zu einem Beruf macht. Und die kamen da beide gut zum Ausdruck. Natürlich, die einen haben das eine vernachlässigt, notgedrungen vielleicht auch, oder weil das eben so konventionell so. Die anderen haben das andere etwas vernachlässigen müssen, die Frau, weil sie vielleicht gar nicht die Gelegenheit hatte. Das schoss mir sofort durch den Kopf und dachte, ja, genau darauf kommt's an. Mache beides und versuche beides in einem Gleichgewicht zu entwickeln. Dann hast du ein glückliches Leben. Aber Jan wollte zum Schlusswort übergehen.
Richtig, aber du hast das, finde ich, sehr schön zusammengefasst. Also insofern bleibt mir noch zu sagen, lieber Herr Brinkbäumer, das war ein wirklich tolles Gespräch. Ich fand es super inspirierend, mit Ihnen über diese Erfahrungen, die Sie auch so persönlich in dem Buch formuliert haben, aber auch heute zum Glück sehr persönlich rausgelassen haben in diesem Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Ja, herzlichen Dank.
Mir auch, sehr gerne. Danke Ihnen.
Und ich möchte noch einmal explizit darauf hinweisen, auf das Buch von Klaus Brinkbäumer, Zeit der Abschiede, 7 Jahre des Loslassens und Wiederfindens, was im CH Beck Verlag erschienen ist. Wir verlinken natürlich auch das Buch mit den Interviews mit den 100-Jährigen. In dem Zusammenhang auch herzlichen Dank an meinen Freund Andreas Kurzal vom CH Beck Verlag für den Hinweis und die Connection zu diesem Buch. Hat uns sehr gefreut. Das war's für heute, liebe Freunde der Philosophie und der Gelassenheit. Ich hoffe, ihr hattet so viel Inspiration und auch Spaß, wie wir es hatten in diesem Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an den Albert, vielen Dank an den Klaus Brinkbäumer und macht's gut.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com